Ja, guten Abend, liebe Geschwister. Ich begrüße euch. Ich freue mich, dass wir uns einen weiteren Abend mit dem Matthäusevangelium weiter beschäftigen dürfen und haben heute, so im Anschluss an den letzten Mittwoch, setzen wir fort mit dem 12. Kapitel. Und es passt für mich so emotional so gar nicht der Anschluss zu dem Lied, das wir gerade gesungen haben, zu dem Text. Also irgendwie habe ich gerade während des Liedes gedacht, es ist so schön zu singen, dass ich mir sicher bin, nichts kann mich scheiden von meinem Herrn. Und dann hatte ich im Hinterkopf immer wieder auch so den Gedanken über den Text, den wir heute Abend so als Grundlage haben, wo es auch inhaltlich so weiter ein Stückchen anschließt an die Verwerfung Christi, über die wir auch schon im 11. Kapitel gelesen haben, dass da der Widerstand, dass die Ablehnung, letzten Endes die Verwerfung, die Christus auch am eigenen Leib spüren musste, der Wind, der ihm da entgegenschlug, so deutlich wird. Und wir singen hier, ich bin gewiss, nichts kann mich scheiden. Es ist so schön. Und deswegen ist es umso besser für uns, wenn wir uns einmal vertiefen in diese Situation und dann auch jetzt mal die nächsten Verse am Anfang des 12. Kapitels uns anschauen, mit welchem Widerstand Christus da zu rechnen hatte, was ihm da begegnet ist, wie hier in dieser Situation Pharisäer und Schriftgelehrte Christus entgegengetreten sind. Und wir dürfen davon Hoffnung schöpfen. Wir dürfen Kraft daraus ziehen. Wir lesen uns zu Beginn, bevor ich das weiter ausführe, mit uns zusammen, lesen wir uns einmal die ersten 8 Verse des 12. Kapitels und steigen dann ein. Christus ist der Herr des Sabbats, so ist das in meiner Bibel, ist dieser Abschnitt, dieser 8 Verse überschrieben. Ich lese aus der Elberfelder. Zu jener Zeit ging Jesus am Sabbat durch die Saaten, es hungerte aber seine Jünger und sie fingen an, Ehren abzupflücken und zu essen. Als aber die Pharisäer es sahen, sprachen sie zu ihm, siehe, deine Jünger tun, was am Sabbat zu tun nicht erlaubt ist. Er aber sprach zu ihnen, habt ihr nicht gelesen, was David tat, als ihn und die bei ihm waren, hungerte? Wie er in das Haus Gottes ging und die Schaubrote aß, die er nicht essen durfte, noch die bei ihm waren, sondern allein die Priester? Oder habt ihr nicht in dem Gesetz gelesen, dass am Sabbat die Priester in dem Tempel den Sabbat entheiligen und doch schuldlos sind? Ich sage euch aber, Größeres als der Tempel ist hier. Wenn ihr aber erkannt hättet, was das heißt, ich will Barmherzigkeit und nicht Schlachtopfer, so würdet ihr die Schuldlosen nicht verurteilt haben, denn der Sohn des Menschen ist Herr des Sabbats. Im 11. Kapitel wurde uns schon mitgeteilt, dass der Herr Jesus Christus seine Verwerfung festgestellt hat und wie sein Herz darüber auch großen Schmerz hatte. Und im 12. Kapitel jetzt ist diese Verwerfung, diese Ablehnung, die Jesus auch erfährt in seinem Dienst, noch deutlicher sichtbar. Wir werden das schon heute in dem Text vielleicht gemerkt haben, aber wir werden es auch in den folgenden Wochen, wenn wir weiterlesen im Kapitel 12, merken, dass diese Verwerfung, dass diese offene Ablehnung Jesus gegenüber ja immer offener, immer feindseliger wird. Und uns werden auch die Folgen vorgestellt in dem 12. Kapitel, die die Verwerfung Jesu für das jüdische Volk nach sich zieht. Die wachsende Bosheit, vielleicht sogar, ich denke, das kann man auch über diese Verhaltensweise der Pharisäer sagen, vielleicht sogar die Feindschaft, die sie Jesus gegenüber an den Tag legen, die wird zum Überlaufen gebracht im Kapitel 12 und den Beginn macht dieser Abschnitt hier, der sich mit der Frage über den Sabbat beschäftigt. Ich möchte ganz gerne mit uns so, dass wir einfach Schritt für Schritt, Vers für Vers uns den Text nochmal näher erschließen und schauen, in die Tiefe schauen, was sagt der Text. Und ich finde es sehr, sehr bemerkenswert auch, mit welcher, ja aus meiner einfachen Sicht würde ich sagen, mit welcher Raffinesse Jesus auch den Pharisäern und Schriftgelehrten, die ihn hier tadeln und seine Jünger tadeln, er ihnen antwortet und was für gute Beispiele er bringt. Den ersten Vers, lass uns den nochmal gemeinsam lesen. Zu jener Zeit ging Jesus am Sabbat durch die Saaten, es hungerte aber seine Jünger und sie fingen an, Ehren abzupflücken und zu essen. an so einem Sabbat, wo ja das Gesetz sagt, dass man nur eine begrenzte Anzahl zum Beispiel von Schritten gehen sollte, dass man keine körperlichen Arbeiten verrichten sollte und so weiter, und es enge Grenzen und enge Vorstellungen, enge Vorschriften gab, was zu tun ist, da war es nicht ungewöhnlich, dass Pharisäer auf Leute aufmerksam wurden, die dann sich irgendwie körperlich betätigt haben oder weite Strecken zurückgelegt haben. Und es geht wohl auch ruhiger zu am Sabbat. Ich bin selber bislang leider noch nicht in Israel gewesen und habe auch noch nicht so aktiv das mal erleben dürfen, wie das geschäftige Treiben an einem Sabbat sich verändert. Aber Bekannte oder auch Kollegen, die in Israel waren, die auch so da teilgenommen haben, sagen schon, es ist ein anderes Straßenbild. Je nachdem, wo man sich befindet wahrscheinlich. Man merkt, manche Dinge werden ruhiger. Jetzt vor kurzem, als die Gruppe der Männer aus unserer Gemeinde dann auch in Israel unterwegs war, dann hat man auch hier und da ja in den sozialen Netzwerken oder über mobile Nachrichten ja auch einige Fotos gesehen. Und dann war auch ein Foto dabei, hatte ein Bekannter mir geschickt. Da hatte man einfach so am frühen Abend eine leere Straße gesehen. Man hat das gesehen, das war eine breite Straße, wahrscheinlich so eine Geschäftsstraße mit Läden links und rechts. Aber die Straße war wie leer gefegt. Und dann der Kommentar dazu, dass man innerhalb von Minuten quasi sehen konnte, wie plötzlich das Leben erstirbt und alles beruhigt sich. Wenn dann jemand da ist, der einem geschäftigen Treiben nachgeht, das fällt halt auf. Ja. So ähnlich stelle ich es mir vor, wie Jesus mit seinen Jüngern da an den Feldern steht, und wir lesen hier, dass die Jünger hungrig waren und dann von den Ähren da am Feld die Körner abgepflückt haben, die Ähren abgepflückt haben und gegessen haben. Und nach dem mosaischen Gesetz war es auch erlaubt. Ich würde das gerne mit uns nochmal nachlesen, dass wir das einmal uns zu Gemüte führen in 5. Mose 23, der Vers 26. Das ist so ein Vers aus einem Abschnitt, wo der Herr und den Israeliten verschiedene Vorschriften gibt. Da heißt es in Vers 26, wenn du in das Getreidefeld deines Nächsten kommst, dann darfst du Ähren mit deiner Hand abpflücken, aber die Sichel sollst du nicht über das Getreide deines Nächsten schwingen. Also dieses Gebot, dieses Gesetz spricht jetzt nicht über Essen am Sabbat, es spricht prinzipiell über das Essen oder über das Benehmen von bei fremdem Eigentum, ja. Das Feld deines Nächsten heißt es hier. Und das ist das auch, was die Jünger gemacht haben. Sie haben da nicht auf ihrem eigenen Feld gestanden und ihre eigenen Ähren gepflückt. Sie haben das gemacht, weil sie Hunger hatten. Solange man nicht mit der Sichel erntet, sprich im großen Stil, sich da einen Vorrat vielleicht anlegt oder irgendwie seine Taschen füllt für kommende Tage oder für kommende Zeiten, so sagte das Gesetz, war das erlaubt. Also erstmal nichts Ungewöhnliches, was die Jünger da machten. Da ist niemand mit der Sense durchgegangen. Aber es war halt am Sabbat. Und das sehen die Pharisäer und das lesen wir dann auch in Vers 2. Als aber die Pharisäer es sahen, sprachen sie zu ihm, also zu Jesus, und machen ihn auch verantwortlich für das Handeln der Jünger. Sie sprechen nicht zu den Jüngern, auch sie sprechen auch nicht die Gruppe an, sondern Jesus war ihnen als Führer dieser Gruppe auch schon so bekannt. Und sie sprechen Jesus an und tadeln ihn und seine Jünger und sagen, siehe, deine Jünger tun, was am Sabbat zu tun nicht erlaubt ist. Sie sprechen das konkret an. Sie tun nicht per se etwas Verbotenes, also sie stehlen nicht, obwohl es sich da um fremdes Eigentum handelt, aber sie tun das, was am Sabbat zu tun nicht erlaubt ist. So war die Aussage der Pharisäer. Und obwohl ihre Anklage so nicht genau aufgezeichnet ist, finde ich es wahrscheinlich, dass sie die Jünger, die da die Ähren raufen, drei Dinge beschuldigen. Sie sagen zum einen, deine Jünger ernten, damit meinen sie wahrscheinlich das Abpflücken. Wir hatten eben in dem mosaischen Gesetz gelesen, in der Bestimmung, es ist erlaubt, solange man nicht mit der Sichel da groß dran geht. Das würde ich als Ernten bezeichnen. Hier, was die Jünger machen, würde ich als Hungerstillen bezeichnen. Lass uns bewusst einmal das so bildlich vor Augen führen. Ja, wir gehen, seid ihr schon mal mit der Hand durch ein Kornfeld gefahren und habt vielleicht mal so die Körner abgezogen? Ich finde das was ganz Tolles. Ich denke da ganz oft dran, weil ich das als kleiner Junge ganz viel gemacht habe, weil wir direkt neben so einem Feld gewohnt haben. Und das geht ganz schnell. Dann hast du die Hand voller Körner und die Dinger sind hart, aber die schmecken, wenn man 6 Jahre alt ist, ist das völlig egal. Da, es könnten auch Kieselsteine sein. Das ist gut. Das ist, man weiß genau, das hat Gott gemacht. Gut, das ist noch nicht zu Ende, das ist kein Mehl, aber das hat Gott gemacht. Ich habe mich immer gefreut als Jünger, wenn ich das machen durfte. Und die Jünger nähren sich davon. Also das Erste, die Pharisäer sagen, deine Jünger ernten da. Ehren pflücken. Das Zweite, ich finde das jetzt ein bisschen weit hergeholt, aber lass uns das einmal so als Vorwurf nehmen. Deine Jünger dreschen. Könnt ihr mit dem Begriff noch was anfangen? Ich kenne mich nicht so genau aus, aber sie zerreiben die Körner in der Hand vielleicht. Ich habe das als Junge auch gemacht. Und dann merkt man, das wird dann weich. Man hat quasi das Gefühl, mit meiner Hand habe ich einen Mini-Mühlstein. Und deine Jünger worfeln. Dieser Begriff wird wahrscheinlich den wenigsten bekannt sein. Sie trennen die Körner von der Spreu. Wenn du das abziehst, dann hast du öfter noch Spreu in der Hand und sie trennen das. Das wäre für mich so der ganze Vorgang einer Ernte, dann im großen Stil. Man erntet. Das haben die Jünger nicht getan, oder? Die haben die Ehren da gepflückt und haben sich vielleicht auch satt gegessen. Aber die Pharisäer kommen mit diesem Vorwurf. Und Jesus, und das habe ich eben schon kurz angedeutet, antwortet mit 2 Beispielen aus dem Alten Testament. Und ich finde das sehr, sehr bemerkenswert. Das erste Beispiel finden wir in Vers 3 und Vers 4. Das zweite Beispiel finden wir in Vers 5 und Vers 6. Das ist so die Ausgangssituation, die ich uns jetzt so ein bisschen geschildert habe. Vielleicht, dass wir uns das einfach so plastisch nochmal vor Augen führen. Die Männer stehen da am Feldrand und die Pharisäer konfrontieren sie. Und Jesus sagt dann in Vers 3 und Vers 4, er aber sprach zu ihnen, habt ihr nicht gelesen, was David tat, als ihn und die bei ihm waren hungerte? Also sprich, als David in der exakt vielleicht selben Situation, zumindest was den Hunger anging, war wie meine Jünger und ich. Er hatte Hunger. Habt ihr nicht gelesen, was David tat? Und dann weiter in Vers 4, wie er in das Haus Gottes ging und die Schaubrote aß, die er nicht essen durfte, noch die bei ihm waren, sondern allein die Priester. Er erinnert sie an das Leben Davids und er sagt, als David einst vor Saul floh, das war nämlich die Situation, auf die er anspielt, das ist auch nachzulesen, das würde ich euch auch empfehlen, vielleicht in einer ruhigen Minute mal zu Hause, so um den Text in der Nacharbeit vielleicht zu vertiefen. In 1. Samuel können wir das finden, 1. Samuel im 21. Kapitel. Als David da vor Saul floh und im Exil leben musste, so auf der Flucht, war er im Begriff, eine Gruppe von Männern um sich zu scharen. Am Anfang waren das wenige, wir lesen dann später, wurden es mehr. Und er geht mit seinen wenigen Männern, die er hat, in die Wildnis, er flieht, er versteckt sich, kommt dann aber zu einem Priester und er sagt zu ihm, gib mir Brot. Und der Priester sagt, ich habe kein Brot, ich habe nur das heilige Brot, diese Schaubrote entsprechend, die eigentlich nicht zum Verzehr für jedermann gedacht sind. Und er gibt sie aber David. Und David nutzt sie, um den Hunger zu stillen und auch um den Hunger seiner Männer zu stillen. Das ist interessant nachzulesen. Und an genau diese Situation, oder genau diese Situation führt Jesus den Pharisäern vor Augen. Weder der König David, noch die Leute, die bei ihm waren, waren Priester. Also waren Angehörige der Gruppe, denen es erlaubt gewesen wäre, diese Schaubrote zu essen. Normalerweise waren diese Schaubrote nicht für den Verzehr geeignet, sondern so auch als Erinnerung und so weiter gedacht. Aber Gott hat sich über diese Tat, über diesen Vorgang, dass David sich dieser Brote bedient hat und sie auch weitergegeben hat an seine Männer zur Speisung, Gott hat sich über diese Tat nicht beklagt oder war irgendwie anklagend oder hat dieses Verhalten verurteilt, das findet sich nicht im 21. Kapitel oder danach in 1. Samuel, das findet sich nicht. Warum nicht? Wenn es doch vom Gesetz und von den Vorschriften her nicht erlaubt war, dass David so etwas tat. Ich denke, der Grund ist, dass Gottes Gesetz niemals Not über seine Nachfolger bringen will. Es war nicht Davids Fehler zu der Zeit gewesen, dass er auf der Flucht war. Es war nicht Davids Fehler gewesen, dass er im Exil leben musste. Ein sündiges Volk hatte ihn abgelehnt, ihn, der als König bestimmt war. Wäre David sein rechtmäßiger Platz gewährt worden, dann hätte er sich nicht um zur Speisung jetzt um diese Schaubrote kümmern müssen. Er hätte irgendwas anderes gegessen. Weil in Israel Sünde war, erlaubte Gott eine Tat, das möchte ich jetzt so einmal als Rückschluss, dass wir das so festhalten, erlaubte Gott eine Tat, die andernfalls in normalen Umständen verboten gewesen wäre. Und die Analogie, also die Verbindung, die Symbolik, finde ich, ist hier durchaus deutlich. Der Herr Jesus, jetzt zurück zu dem Text in Matthäus 12, der Herr Jesus, der unser rechtmäßiger König war, ist, der auch zu der Zeit schon der rechtmäßige König war, ist vom Volk nicht anerkannt. So wie damals der David verworfen, so haben wir auch letzte Woche schon gelesen und immer wieder gehört, auch davor in der Bibelstunde schon, ist der rechtmäßige König Jesus verworfen und wird nicht anerkannt. Und wenn ihm sein zustehender Platz gewährt worden wäre, dann hätten seine Nachfolger es unter Umständen vielleicht nicht nötig gehabt, sich da des Feldes zu bedienen und auf diese Weise dann am Sabbat ihr Essen zu suchen. Jesus geht, ähnlich wie er die Situation um David beurteilt, davon aus, seine Jünger haben nichts getan, wofür der Herr oder er selbst sie hätten ermahnen müssen. Ich möchte an der Stelle einmal kurz einwerfen und uns zum Nachdenken so einen Gedanken mit auf den Weg geben. Was nützt das Befolgen von Verordnungen, von Geboten? Was nützt das Befolgen von Gesetzen, wenn du den König nicht anerkennst? Wenn du dich anstrengst und du weißt, Gott möchte gegebenenfalls dieses oder jenes von mir und du weißt, ich darf nicht stehlen, du hältst dich daran und du weißt, ich soll mich mit diesen und jenen Gedanken besser nicht beschäftigen und du hältst dich daran und du versuchst und es fällt dir schwer, aber du machst und du tust und du betest drum, aber du erkennst den König gar nicht an. Was nützt das? Um das plastisch nochmal mit dem Bild der Pharisäer uns werden zu lassen. Die Pharisäer waren in dem Ausüben von Gesetzen, Geboten und Verordnungen wahrscheinlich die Gruppe in der Gesellschaft Israels, an die niemand sonst rankam. Und sie haben versucht und sie haben getan und sie haben wirklich sich angestrengt. Aber sie erkennen den Christus nicht an. Sie erkennen Jesus Christus als König nicht an. In Vers 5 und 6 führt Jesus dann gleich im Anschluss nahtlos ein zweites Beispiel an. Auch ebenfalls aus dem Alten Testament belegbar. Und er erinnert die Pharisäer dann daran, dass die Priester den Sabbat auch entheiligen, indem sie Tiere töten und opfern und dann andere auch niedrige Arbeiten verrichten, aber dann auch dennoch schuldlos geblieben sind. Wir können das auch nachlesen, das möchte ich auch gerne tun, wiederum aus dem Buch Mose, aus dem vierten Buch Mose dieses Mal, Kapitel 28, die Verse 9 und 10, möchte ich gerne mit euch auch lesen. Viertes Buch Mose 28, die Verse 9 und 10. Das ist ein Auszug aus der Ordnung über Opfer. Ich habe das zu Hause nochmal gelesen und ich habe selten ein Kapitel gelesen, das ist mir vorher nicht so aufgefallen, wo so häufig das Wort Opfer in verschiedensten Variationen auftaucht. Und auch hier geht es jetzt konkret um ein Opfer, Vers 9 und 10. Und da geht es jetzt konkret aber um die Verordnung über Opfer am Tag des Sabbat. Und am Sabbattag zwei einjährige Lämmer ohne Fehler und als Speiseopfer 2/10 Weizengrieß gemengt mit Öl und das dazugehörige Trankopfer. Es ist das Brandopfer des Sabbats an jedem Sabbat zusätzlich zum regelmäßigen Brandopfer und dem dazugehörigen Trankopfer. Das ist jetzt so ein bisschen aus dem Kontext gerissen. Hier geht es darum, die Verordnung direkt an die Priester, wie sie zusätzlich zu den regelmäßigen Opfern, die sie in ihrem Tempelbetrieb auch gebracht haben und immer wieder auch für das Volk geopfert haben und stellvertretend für das Volk gebetet haben. Hier ist die Regel darüber, was sie zusätzlich an einem Tag des Sabbats zu erbringen hatten. dass sie zusätzlich Lämmer und so weiter ohne Fehler und dann noch andere Arten von Opfern und dann damit verbunden dann die Aufgabe, das vorzubereiten und entsprechend dem Herrn im Tempel darzubringen. Das waren zusätzliche Aufgaben, die ansonsten nicht übereingestimmt haben mit Gottes Gebot über das Verhalten am Sabbat. Und den Priestern ist es aber so direkt gesagt worden. Und sie sind, obwohl sie einerseits durch dieses Verhalten gegen die Regelungen am Sabbat verstoßen haben, sind sie aber völlig schuldlos geblieben mit diesem Verhalten. Und Jesus erinnert die Pharisäer, die ihn und seine Jünger tadeln, auch an dieses Beispiel. Und er sagt, ich lese das ganz gerne in 5 und 6, oder habt ihr nicht in dem Gesetz gelesen, dass am Sabbat die Priester in dem Tempel den Sabbat entheiligen und doch schuldlos sind? Sie sind schuldlos geblieben, die Priester, weil sie sich im Dienst, im direkten Dienst für den Herrn befanden. Weil sie mit dem Dienst Gottes beschäftigt sind. Und auch nicht zuletzt, weil sie im Haus Gottes sich befunden haben zu dem Zeitpunkt. Weil sie direkt im Tempel dem Herrn gedient haben. Und hier möchte ich gleich Vers 6 dazu nehmen. Ich sage euch aber, Größeres als der Tempel ist hier. Beim erstmaligen Lesen habe ich diesen Ausspruch Jesu nicht für mich deuten können. Einfach die Einordnung. Was meint Christus damit? Größeres als der Tempel ist hier. Das ist jetzt die Übersetzung aus der Elberfelder. Die Schlachter spricht das ein bisschen anders. Sie sagt, ich sage euch aber, hier ist einer, der größer ist als der Tempel. Warum war der Tempel groß? Jetzt nicht nur von der Höhe her, also rein physisch von der Gestalt, wie der Tempel gemacht und gebaut war. Der Tempel war groß, weil Gottes Gegenwart dort herrschte, weil der Heilige Geist dort gewohnt hat, weil der Herr selbst dort gewohnt hat. Deshalb durften die Priester auch am Sabbat in dem Tempel arbeiten und Gott dienen, weil Gott, der König, anwesend war und es geduldet hat. Und dann spricht Jesus diese Worte. Hier ist einer, der ist größer als der Tempel. Hier, jetzt, am Rand dieses Feldes, mit den hungrigen Männern. Die Pharisäer wussten, dass die Priester an jedem Sabbat, denn sie kannten diese Gesetzesverordnung gut, an jedem Sabbat im Tempel arbeiteten, ohne den Tempel oder auch ohne den Sabbat als solches zu entheiligen. Warum sollten sie dann die Jünger tadeln dürfen, wenn wir jetzt die Brücke schlagen? Warum sollten sie die Jünger tadeln dürfen, die doch in der Anwesenheit des Königs gehandelt haben, nämlich Jesus Christus? Sie haben die Jünger getadelt, weil sie genau das, was wir auch gerade gesagt haben, weil sie den König nicht anerkannt haben. Weil sie gar nicht die Verbindung gebracht haben, dass Jesus Christus derjenige ist, der König sein möchte, auch über ihr Leben. Größer als der Tempel ist hier. Das Wort Größeres bedeutet in diesem Zusammenhang das Reich Gottes. Größer als der Tempel ist hier. Das Reich Gottes, das in Person des Königs, nämlich in Person von Jesus Christus selbst anwesend ist. Gott selbst war auch da in der Mitte seines Volkes, nicht nur im Tempel, aber in der Person seines Sohnes. Denn Jesus ist Gott, nicht wahr? Als Sohn Gottes ist er selbst auch Gott, verkörpert er das neue Reich des Herrn. Und die Menschen um ihn herum waren als ob blind. Niemand erkannte ihn als nur der Vater. Wenn wir uns zurückerinnern an vergangenen Mittwoch, ich möchte ganz kurz einmal auf die vorhergehenden Verse zurück. Jetzt muss ich kurz den entsprechenden Vers zuordnen. In Kapitel 11, Vers 27, da spricht Jesus, alles ist mir übergeben worden von meinem Vater und niemand erkennt den Sohn als nur der Vater. Noch erkennt jemand den Vater als nur der Sohn und der, dem der Sohn ihn offenbaren will. Niemand erkennt den Sohn. Der Vater erkennt ihn, aber die um den Sohn herum sind, die auch direkten Kontakt mit Jesus Christus auch zu der Zeit haben, sind wie verblendet. Und das passt so sehr ins Bild und auch in die Verhaltensweisen, die die Pharisäer und die Schriftgelehrten hier in diesem Beispiel an den Tag legen. Sie haben Christus als König nicht anerkannt, geschweige denn ihn als König erkannt. Die Pharisäer haben das Herz Gottes in der Art und Weise nicht verstanden. Jesus stößt sie dann, nachdem er diese beiden Beispiele ihnen so plastisch vor Augen geführt hat, stößt sie dann, also mir kam es beim Lesen so vor, als ob mit der Nase nochmal auf das Offensichtliche. Und er sagt dann in Vers 7 und bezieht sich wiederum auf eine Schrift aus dem Alten Testament, aus Hosea. Und er sagt in Vers 7, wenn ihr aber erkannt hättet, was das heißt, ich will Barmherzigkeit und nicht Schlachtopfer, so würdet ihr die Schuldlosen nicht verurteilen. In diesem Fall bezieht er sich jetzt auf seine Jünger. So würdet ihr die Schuldlosen nicht verurteilen. Wir lesen auch einmal den Vers aus Hosea 6, Vers 6, auf den Jesus sich hier direkt bezieht. Dort steht, denn an Güte habe ich gefallen, nicht an Schlachtopfern, und an der Erkenntnis Gottes mehr als an Brandopfern. Gott stellt hier die Güte oder die Barmherzigkeit, Jesus spricht hier von Barmherzigkeit, stellt Barmherzigkeit vor das eigentliche Ritual. Also vor das Opfer, was ja auch wichtig war, um eine Sühne, um die Befreiung oder um die symbolische Befreiung von Schuld und dann auch die tatsächliche Befreiung von der Schuld zu gewährleisten. Aber er stellt die Barmherzigkeit höher. Er wertet hier und Christus sagt, dieser Ausspruch müsste euch bekannt sein. Er geht noch einen Schritt weiter und er sagt, er müsste euch nicht nur bekannt sein, ich gehe davon aus, dass ihr diesen Ausspruch nicht verstanden habt. Wenn ihr aber erkannt hättet, was es heißt, würdet ihr die Schuldlosen nicht verurteilen. Gott stellt Barmherzigkeit über dieses Opfer. Und er sagt, ich will lieber Leute sehen, die dann vielleicht sogar letzten Endes am Sabbat Ehren pflücken, um ihren Hunger zu stillen, als dass sie sich so sehr und so konkret an den Sabbat und an die Vorschriften des Sabbats halten, dass sie körperliche Not ertragen müssen. Wenn die Pharisäer das nur erkannt hätten, dann hätten sie die Jünger nicht verurteilt. Aber sie werteten die äußerliche Genauigkeit, so die das Einhalten des Sabbats mit sich bringt, viel höher als das Grundbedürfnis, dass diese Männer jetzt mit ein paar Ehren, die sie da gepflückt haben, ihren Hunger gestillt haben. Als menschliches Wohlergehen. So als Abschluss dieses Abschnittes sagt Jesus dann in Vers 8 den Satz, der diesen ganzen Vorgang beschreibt und auch die Verhältnisse klarrückt. Er sagt, denn der Sohn des Menschen ist Herr des Sabbats. Ich weiß nicht, ob die Pharisäer in dem Moment mit dieser Aussage konkret etwas anfangen konnten, da sie ja Christus als König gar nicht wahrgenommen haben. Und wenn Jesus dann über sich selbst als Sohn des Menschen spricht, ob sie das richtig gedeutet haben. Der Sohn des Menschen ist Herr auch über den Sabbat. Der Sohn des Menschen, also auch Gott selbst, er hat das Gesetz gegeben über den Sabbat. Und er war deshalb derjenige, der auch am ehesten das Recht hat, seine wirkliche Bedeutung herauszustellen. Und das macht Christus hier. Barmherzigkeit will ich, sagt der Herr, und nicht Schlachtopfer. Ein Ausleger, A.W. Rogers, schreibt zu diesem Text, ich habe das vor ein paar Tagen gelesen und ich fand das eigentlich ganz passend, weil ich so im Lesen des ganzen Kapitels, so im Zusammenhang, ist mir das erst nicht aufgefallen und finde es aber jetzt ganz gut. Ich möchte das gerne mit euch teilen. Er schreibt, es scheint, als ob der Schreiber Matthäus, der Schreiber des Evangeliums, durch den Geist vielleicht geleitet, hier in schneller Folge die Namen und Dienstämter des Herrn Jesus Christus durchgeht. Jetzt nicht nur auf diese 8 Verse bezogen, sondern auf das ganze 12. Kapitel. Und ich möchte euch ganz kurz daran teilhaben lassen. Er schreibt in Kapitel 12, Vers 8, das ist jetzt der letzte Vers, den wir gerade uns anschauen, da sagt er, Jesus selbst über sich, er ist der Sohn des Menschen, er ist der Herr des Sabbats. Ein paar Verse weiter, in Vers 18, das wird uns in der nächsten oder übernächsten Bibelstunde begleiten, da sagt er von sich selbst, mein Knecht, mein Geliebter. In Vers 23, noch ein Stückchen weiter, wird er als Sohn Davids bezeichnet. in Vers 6, den wir eben gelesen haben, wird er als jemand, der größer als der Tempel ist, bezeichnet. Und zum Ende des Kapitel 12, in Vers 41 und Vers 42, da wird über Jesus konkret gesagt, größer als Jona, und in Vers 42, größer als Salomo. Und ich finde, dieses größer als, das ist für mich so treffend. Wir befinden uns hier in einer Phase, wir werden das weiter in den nächsten Betrachtungen wahrscheinlich auch sehen, die den Höhepunkt, wenn man so möchte, der Verwerfung Christi darstellt. Verwerfung oder mit anderen Worten gesagt auch Ablehnung, die hier auch zum Beispiel durch diesen Ausspruch der Pharisäer jetzt immer mehr öffentlich und offensichtlich wird. Und in all diesem sind hier solche gewaltigen Bezeichnungen über unseren Herrn Jesus Christus gesagt. Größer als Jona, größer als Salomo. Das tut er, um zu zeigen, wie schrecklich die Sünde ist, ihn abzulehnen, ihn, den Herrn und König, und ihm seine eigentlichen Rechte zu verweigern, die ihm zustehen. Die Pharisäer wollten so sehr diese äußerlichen Vorrechte oder dieses Halten des Sabbats und so weiter, sie wollten so sehr daran festhalten, dass sie das Eigentliche völlig außer Acht gelassen haben. Der Sabbat da erinnert ja an einen Bund, der zwischen Gott und Menschen geschlossen ist. Und Gott hatte durch die Einsetzung des Sabbats die Absicht kundgetan, dass das Volk Israel an seiner Ruhe teilnehmen durfte. Aber auf dem Boden des Gesetzes, allein auf dem Boden des Gesetzes, ist es unmöglich, Ruhe zu finden. Der Sohn des Menschen ist Herr des Sabbats. Christus steht über diesen Dingen, die in deinem Leben vielleicht als Ritual oder als Gewohnheit oder als Sache, die du vielleicht schon immer so wahrgenommen und auch schon immer so gemacht hast, weil du es schon immer so gelernt hast, tust. Christus steht über diesen Dingen, ist dir das klar? Manchmal braucht es etwas, was unsere Eingefahrenheit durchbricht, Geschwister. Ich selber bin auch so, denke ich, geprägt, dass man fährt gerne vorgezeichnete Straßen und Wege. Das habe ich auch so als Autofahrer gelernt, sagte mein Vater irgendwann zu mir, wenn du mal bei starkem Schneetreiben, wenn schon eine gewisse Schicht Schnee auf der Straße liegt, wenn du dann also eine Straße fährst, dann versuch in der Spur zu fahren, die da vielleicht schon die voranfahrenden Fahrzeuge gezogen haben, dann kommst du nicht so schnell in das Rutschen oder ins Schlittern. Versuch in der Spur zu bleiben. Und wenn wir dieses Bild übertragen auf unser Glaubensleben, wenn wir so eingefahren sind, dass wir vielleicht in der Gefahr stehen, ich nenne das auch jetzt mal Ritual, also ein Opfer oder eine Sache, die wir meinen, die auch gut ist, nur deshalb zu machen, weil wir sie immer schon so gemacht haben. Oder weil wir meinen, das müssen wir jetzt einhalten. Und dann aber, und da möchte ich kurz den Gedanken zurückschlagen, den ich mehr zum Anfang geäußert habe, und dann aber den König außer Acht lassen. Und dann aber auch gar nicht die Liebe im Herzen tragen. Deswegen fand ich auch dieses Beispiel, was Enrico gebracht hat, ganz gut. Wenn wir das gedankenlos tun, was ist das Opfer wert? Was ist das Ritual wert? Sind wir nicht zur Freiheit berufen durch Christus? Ich denke, dass die Ausübung des Sabbats für das Volk Israel oder wenn wir das heute auf uns übertragen, auch den Ruhetag zu heiligen, auch für uns als Christen heute so eine wertvolle Sache ist. Aber lasst uns das nicht auf ein reines Ritual beschränken. Christus hat, denke ich, hier den Pharisäern gegenüber sehr, sehr eindrucksvoll auch geschildert und ihnen gezeigt, was es heißt, so eine Sache, auch den Sabbat heiligen, richtig einzuordnen, was es bedeutet. Und dann auch die Prioritäten gerade zu rücken. Setze den Blick, und das möchte ich euch zurufen, Geschwister, setzen wir doch bitte den Blick, oder richten wir ihn, auf Jesus Christus, der uns berufen hat zur Freiheit und der uns lieb hat. Und nicht so sehr auf Formen und das Drumherum. Jesus lässt uns nicht in dem Glauben, dass wir fortfahren können, uns so sehr an den Buchstaben des Gesetzes zu klammern, wenn wir dabei ihn selbst, unseren Heiland, verwerfen. Das geht nicht, das passt nicht zusammen. Hier haben sich Pharisäer stark an den einzelnen Buchstaben des Gesetzes geklammert und haben auch Jesus gegenüber auf die richtige Ausführung des Sabbats gepocht und haben gesagt, das, was du, was deine Jünger machen, ist nicht richtig. Aber sie haben den König selbst verworfen. Gott wollte eigentlich sein Volk teilhaben lassen an der Ruhe. Aber wir haben es auch letztes Mal am Ende des Kapitels 11 gelesen. Und ich möchte das ganz gerne so auch als Abschluss wiederholen, um das zu verdeutlichen. Er lädt dazu ein, zu ihm zu kommen, zu Jesus selbst, um Ruhe zu finden. Zu Gott selbst, um Ruhe zu finden. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, in Vers 29, Kapitel 11. Und dann so direkt, und das hat mir schon so oft Mut gegeben, Geschwister, und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Aber nicht im Einhalten von Vorschriften und Regeln. Die sind gut, denn sie sind von Gott gewollt, aber sie alleine bringen nichts, denn wir dürfen den König nicht außer Acht lassen. Jesus Christus selbst. Ich denke, das darf uns heute ermutigen, den Blick auf Jesus zu richten. Den Blick auf Jesus zu richten, auf unseren König, der uns befreit hat, der uns zur Freiheit berufen hat. Amen.